Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ein kurzer Einschub vorab an dieser Stelle, denn vor dieser Folge möchte ich mich für die miese Tonqualität auf meiner Spur entschuldigen. Denn nach über 120 Folgen, und da haben wir wirklich viele davon auch übers Netz aufgenommen, ist mir jetzt ein absoluter Anfängerfehler passiert. Und da ich mein gutes Mikrofon, über das ich jetzt auch gerade mit euch spreche, auf dem Kopfhörer gehört habe, habe ich leider erst im Schnitt hinterher gemerkt, dass die eigentliche Aufzeichnung über das Laptop-Mikrofon lief. Da mein Gast in dieser Folge aber sowieso viel mehr zu erzählen hatte als ich, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die Folge nicht neu aufzunehmen. Und ich hoffe also, ihr bleibt trotzdem dabei, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Und das war's auch schon. Ab zur richtigen Folge.
Hallo, liebe Motorradfreunde, und willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Die ist nämlich nicht nur sehr spontan, sondern wir haben heute auch einen besonderen Gast bei uns. Jan Britzel vom Gasgeflüster-Podcast.
Hallo Ferdi, als besonderer Gast angekündigt zu werden. Das ist ja, musst du jetzt nochmal begründen, warum.
Siehst du mal, das kommt noch.
Okay.
Mich dürftet ihr ja alle kennen. Ich stelle mich trotzdem wie immer an dieser Stelle brav vor. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, ich bin Redakteur und Podcaster bei Motorrad. Und damit gebührt das Mikrofon schon wieder dir, Jan. Möchtest du dich mal an deinen oder euren Podcast, muss man ja sagen, kurz vorstellen? Wer dich jetzt nicht kennt.
Super gerne. Danke erstmal für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann. Bin super gespannt, mit dir zu reden. Wir haben ja ein sehr wichtiges Thema heute vor, dazu gleich mehr. Mhm. Zu mir, ich bin 36 Jahre alt, komme aus München, seit jetzt genau der Hälfte meines Lebens ambitionierter, aber erfolgloser Motorradfahrer. Und gemeinsam mit meinem Co-Host Michel mache ich es ähnlich wie du. Einmal die Woche haben wir unseren Podcast Gasgeflüster. Wer ihn noch nicht kennt, kann da auch gerne mal reinhören. Findet sich genauso wie Kurvendiskussion auf allen Plattformen. Und reden über das, was uns so umtreibt. Und oft ist ja dein Verlag Quellengeber oder Info- und Impulsgeber. Also wie oft ich schon auf Motorrad Online kurz vor der Sendung draufgeschaut habe, worüber könnte man denn sprechen, und dann deinen Kollegen da ein paar Themen zu verdanken habe. Also danke da nochmal an die ganze Redaktion. Das zu uns, Gasgeflüster, gibt's jetzt, glaube ich, seit 6 Jahren. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sonst noch dazu sagen sollte. Hört gerne mal rein.
Ja, wir hatten es ja letztens schon überlegt, wie lang es euch und uns schon gibt, weil wir haben uns ja quasi virtuell im Jubiläumspodcast vom Pegaso Reisepodcast kennengelernt. Das ist ja eigentlich der älteste deutschsprachige Motorrad-Podcast.
Richtig.
Da hatten wir
Grüße gehen raus an den lieben Claudio nochmal an der Stelle. Genau, ja. Da haben wir uns kennengelernt und kurz darauf, total unverhofft und spontan, in einer ganz besonderen Situation. Möchtest du erklären, was es damit auf sich hatte?
Also erstmal die Situation, ich habe dich am Gepäckband im Flughafen Keflavik in Island habe ich dich erkannt und habe dich angelabert, und wir haben beide zeitgleich das Privileg gehabt, dass wir auf die Präsentation der Norton Atlas geflogen wurden.
Richtig, jetzt darf man jetzt sogar drüber reden. Das Kommunikationsembargo ist gefallen. Ich glaube, du hast dein erstes Video dazu gemacht. Ich war überhaupt das allererste Mal in Vertretung von meinem Co-Host dort. Super wild, war super aufgeregt und wusste gar nicht, wie mir so geschieht. Und auf einmal sprichst du mich an und ich schon mal so, yes. Eine Person, die ich zumindest schon mal kennengelernt habe. Und warst ja dann einer von vielen, der dann da sehr, sehr zugänglich ist. Wir hatten gar nicht so viel Zeit, dann uns auszutauschen. Aber auf dem Rückflug, beziehungsweise dann in München, sind da noch ein paar Pläne ganz spontan geschmiedet worden.
Ja, das auf dem Weg zum Parkhaus quasi. Oder du warst
richtig
auf dem Weg zur S-Bahn. Da hat man überlegt, oder ich hatte überlegt, du hattest nämlich in diesem Pegaso, in dieser Jubiläumspodcast, hattest du so nebenbei erzählt, dass du mal im Rettungsdienst tätig warst. Und da habe ich dann mir so eine gedankliche Notiz gemacht zu einem Thema, das ich schon sehr, sehr lange vorhab, nämlich dieses Thema Erste Hilfe. Ja, man ist zusammen auf Tour, ein Kumpel stürzt, keine Ahnung. Hab dann auch echt seit Jahren überlegt, wie bei vielen solchen Themen, ja, soll man das überhaupt machen? Soll man das überhaupt im Podcast machen? Ist das der richtige Kanal? Mit wem macht man das? Also, ja, da überlege ich manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel drüber nach. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist doch ein cooler Aufhänger, um vielleicht mal eine gemeinsame Folge zu machen.
Absolut, absolut. Und ich freue mich, dass du mich dann da auch angesprochen hast. Vielleicht, warum sollten wir über Ersthilfe und sowas reden? Das vielleicht noch zu mir, um so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Bevor jetzt jemand denkt, ja, er fährt seit einem halben Jahr, halben Leben Motorrad, was will der schon erzählen? Bisschen was habe ich dann nämlich zwischendrin doch noch gemacht. Ich habe nach meiner Schule noch Zivi gemacht. Ich war einer der letzten Zivildienstleistenden. Und das beim Roten Kreuz und im Anschluss noch die Berufsausbildung zum Rettungsassistenten gemacht, nennt sich das. Heute nennt sich das Notfallsanitäter, hat sich so ein bisschen verändert und über 6 Jahre dann im Rettungsdienst gearbeitet und tatsächlich einen Teil davon und gerade auch meine Ausbildung im Schwarzwald gemacht, beim Deutschen Roten Kreuz Lörrach, und meine Wache war dann nämlich in schönen Schönau und Schopfheim. Das sind die zwei Außenwachen, die dann voll im Schwarzwald sind, und so schön es da auch ist, genauso schön ist es dort auch zum Motorradfahren, desto mehr Motorradunfälle hast du leider auch. Weil es dann natürlich ein absolutes Ausflugsgebiet ist, die Kurven das komplett hergeben. Und wo viele Motorradfahrende sind, steigt natürlich auch die Gefahr, dass da mal was passiert. Und deswegen glaube ich schon, dass ich da einiges gesehen habe. Die Medizin entwickelt sich immer weiter. Jetzt bin ich seit 6, 7 Jahren draußen sozusagen, nicht mehr aktiv im Rettungsdienst. Aber ich glaube doch, dass ich so ein paar Dinge mitgebracht habe. Und deswegen finde ich es cool, wenn wir heute mal irgendwie drüber sprechen. Weil wir hoffen für euch alle da draußen, dass es niemals so weit kommt, dass ihr niemals irgendwie entweder Beteiligte oder Zeugen eines Unfallgeschehens werdet. Aber wenn es soweit ist, dann habe ich nur zu oft erlebt, dass dort viele Leute sind, die gerne irgendwas machen wollen, aber so überfordert sind mit der Situation, weil sie gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und deswegen ist es vielleicht ganz cool, wenn wir heute mal so drüber sprechen, weil wir haben in Deutschland trotz aller Kritik am Gesundheitssystem doch eigentlich einen sehr guten Rettungsdienst. Also strukturell können wir drüber sprechen, sicherlich viel schief, aber wir haben, wie ich es kennengelernt habe, immer sehr hochambitionierte und motivierte Leute, die dort kommen, die Profis am Berg. Wir haben eine relativ gute Abdeckung. Natürlich ist das die Frage, wo man da immer ist. Also wenn du jetzt wirklich, ich kenne jetzt Brandenburg nicht so gut, aber ich weiß, dass es halt sehr ländlich ist, und wenn du da am hinterletzten Ort bist, vielleicht dauert es da mal so länger. Im Regelfall sollten aber doch relativ zeitnah Rettungsmittel da sein. Und deswegen ist es so, Erste Hilfe ist nicht immer eine absolute Raketenwissenschaft. Erste Hilfe kann wirklich so leicht sein, wenn man einfach ein paar Dinge sich bewusst macht. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir da heute mal drüber sprechen.
Ja. Und natürlich der Disclaimer, den es wahrscheinlich braucht, spätestens an dieser Stelle, es ersetzt jetzt natürlich keinen Kurs. Es sollte selbstverständlich sein, dass man das auch mal ab und zu alle paar Jahre mal machen kann oder vielleicht auch jedes Jahr. Also ich habe vor 2 Jahren den letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht, und das sind dann ja doch immer Sachen, ja, die man dann doch auffrischen sollte, in der Hoffnung, dass man es nie braucht, aber ja.
Total. Also Erste-Hilfe-Kurs, ich glaube, jeder, der dann immer mal wieder einen macht, geht danach auch raus und fühlt sich eigentlich besser. Außer der Kursanleiter oder Kursanleiterin war totaler Bockmist, geht man da eigentlich mal raus und denkt so, hey, cool, dass ich das gemacht habe. Ich kann da einiges mitnehmen. Man fühlt sich automatisch so ein bisschen souveräner. Und genau, das soll also schon mal der Appell sein. Macht das unbedingt. Einmal mit dem Führerschein ist auf jeden Fall nicht genug. Die kosten gar nicht so viel. Oft gibt es auch Möglichkeiten, durch den Arbeitgeber hier auch noch Unterstützung irgendwie zu bekommen oder das in irgendeinem Rahmen zu machen. Und wir können natürlich heute in einem Audioformat nicht irgendwelche Handgriffe und das richtige Anlegen eines Druckverbandes und so weiter suffizient erklären, aber wir können zumindest über so viel anderes sprechen. Und deswegen habe ich heute mit dir vor, mal so eine typische Situation durchzugehen. Vielleicht auch das, wenn wir über Erste Hilfe sprechen, geht es jetzt natürlich um Unfallstellen, um Verkehrsunfälle und nicht irgendwie, ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, irgendwie das Kleinkind, das in die Steckdose langt oder so. Ja. Deswegen hört ihr aber auch nicht die Kurvendiskussion.
Deswegen auch besondere Folge, weil ich mal ausnahmsweise überhaupt nicht weiß, was in den nächsten 30 Minuten passiert. Also grob schon, aber...
Ferdi, es tut mir leid, dass ich auch den Podcast schon so gekapert habe, aber geht's los. Aber dann fangen wir doch einfach mal an. Ich habe ja gemerkt bei unserem Trip in Island, du bist weiterhin auch ambitionierter, leidenschaftlicher Motorradfahrer, hast da Bock drauf, bist natürlich auch von Berufswegen deswegen schon einige Male unterwegs. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ja nicht irgendwie der Job ganz zufällig gewählt wurde. Wer hier in dieser Branche drin ist, der hat meistens schon auch irgendwo einen Nagel im Kopf. Den wollen wir jetzt gar nicht rausziehen, aber mal so ein bisschen uns reinfühlen in das, was einem vielleicht so begeht. Ich weiß gar nicht mehr, du wohnst hier auch irgendwo in Bayern. Ich habe den genauen Wohnort aber vergessen. Was ist denn so dein Metier, wenn du hier irgendwie, hast du eine Hausstrecke, wo du rumfährst mit dem Moped?
So richtige Hausstrecke habe ich nicht. Also wenn ich unterwegs bin, dann bin ich halt immer richtig unterwegs, halt für länger.
Verstehe, dann müssen wir die Szenerie vielleicht dann mal ein bisschen wechseln, weil auf so einem Trail passiert glücklicherweise in den seltensten Fällen was. Wir gehen vielleicht einfach mal in ein fiktives Szenario, vielleicht nochmal so ein bisschen in den Schwarzwald, da in eine abgelegenere Straße. Du bist da auf dem Motorrad, welches auch immer es ist, dein absolutes Lieblingsmotorrad. Vielleicht auch noch mit zwei, drei Freunden unterwegs, ihr fahrt in der Gruppe und so. Und dann kommt ihr um die Kurve, alles schön, gutes Wetter und so weiter. Und vor dir steht in der Mitte der Spur ein Auto. Und vor diesem Auto liegt ein Motorrad. Der Motorradfahrer liegt nebendran. Auf der Windschutzscheibe siehst du, die ist zerborsten, da ist eingeschlagen, kaputt, ja. Auto hat natürlich vorne auch einen Schaden. Motorrad liegt da, kannst du noch nicht so richtig einschätzen. Wie fängst du denn an? Wie reagierst du, wenn du sowas siehst? Und sag mir jetzt bitte nicht, ich dreh schnell um und tschüss, müssen die klären.
Ja gut, also wahrscheinlich erstmal bremsen, je nachdem, wie weit es weg ist. Und ich glaube, so meine erste Reaktion, die ich auch schon ein paar Mal hatte, einfach, aber da waren es wirklich harmlose Unfälle, also kein Ding. Trotzdem, für mich war eigentlich immer so das erste automatisch, Motorrad auf die Seite abstellen, wenn es vorhanden, Warnblinker, dass man schon mal, ja, es geht schon fast in die Richtung, vielleicht Unfallstelle auch nicht absichern, aber schon mal dafür sorgen, dass das eigene Motorrad nicht irgendwie im Weg steht oder dass da schon mal ein bisschen Abstand zur Unfallszene so herrscht. Und dann würde ich wahrscheinlich Helm abnehmen, erstmal hinrennen und wahrscheinlich schon den ersten Fehler machen, indem ich nicht sofort den Notruf absetze, weil das ist ja eigentlich auch mal das Erste, was man machen sollte.
Nee, das ist überhaupt kein Fehler, sondern das ist absolut richtig, das nicht zu machen. Den einzigen Fehler, den ich jetzt, um es mal so ganz kleinteilig zu machen, sehen würde, ist, dass du da irgendwie hinrennst, weil für die wenigsten ist das irgendwie eine Form von Routine. Ich hoffe für alle da draußen, dass ihr das einfach nicht erlebt. Und wenn doch, wirst du bei dem Anblick erstmal voll unter einer Adrenalin sein. Also ich meine, ich hatte im Rettungsdienst immer das Riesenglück und den Vorteil, wir haben eine Alarmmeldung bekommen. Manchmal waren die sehr, sehr wenig aussagekräftig, aber wir hatten im Regelfall 5 bis 15 Minuten Anfahrt dorthin. In der Zeit kannst du dir so viel Gedanken machen. Du weißt dann schon mal, okay, das und das erwartet dich, Motorradunfall und so weiter, und kannst im Kopf dir gewisse Themen durchgehen. Und das ist schon mal mein erster Appell. Mit Stress und Eile wirst du nie suffizient Erste Hilfe leisten können. Meine Faustregel war damals immer so, 10 Sekunden für 10 Minuten. Das heißt, du hast alles richtig gesagt. Motorrad so abstellen, am besten noch, ich habe ja extra das in dieses Ding eingebaut, ihr kommt um die Kurve und kommt direkt an die Unfallstelle. Am besten vor die Unfallstelle irgendwie stellen, vor die Kurve.
Ja, vor die Kurve, ja, klar.
Weil wenn da jetzt wirklich jemand ambitioniert, du bist natürlich im Straßenverkehrsbereich ordentlich unterwegs gewesen, aber es gibt ja durchaus auch mal Menschen, die da vielleicht ein bisschen zügiger noch unterwegs sind, dass dir da keiner reinfährt. Und da geht es vor allem auch um Eigensicherung. Bei allem, was du machst, geht es erstmal um dich. Weil wenn du nicht funktionierst, wenn irgendwas nicht klappt, dir fährt jemand rein, du fällst irgendwie hin, weil du rennst, wie auch immer, dann hat man einen weiteren Patienten. Brauchen wir nicht. So. Das heißt, ich habe auch gesagt, ihr seid zu zweit oder zu dritt unterwegs. Wenn man da schon so weit denken kann, ja, nice to have, dann könnte man auch sagen, okay, ihr seid jetzt zu dritt, einer stellt das Motorrad vor die Kurve mit Warnblinker, einer fährt an der Unfallstelle vorbei, sichert damit die andere Seite ab, weil ich habe gesagt, das Fahrzeug steht in der Mitte, keine Ahnung, was da hinten dran ist, dass es da sicher ist. Das muss dann immer, ich rede hier vom Best Case, ne? Alles, was ihr macht, ist besser als nichts zu machen. Aber wenn wir schon drüber sprechen, gibt es natürlich Optimierungsoptionen, ja. Das sollte dann immer so sein, dass man klar sieht, als neue Person, die da vielleicht angefahren kommt, hey, hier ist irgendwas, ja. Ich mache langsam, ich nehme Tempo raus, ja. Das heißt, das Motorrad muss gut sichtbar sein, gleichzeitig natürlich im Best Case auch so, dass du dann später eintreffende Rettungsmittel oder Polizeimittel nicht störst, ne? Also 300 Meter vor ein Auto quer auf die Fahrbahn gestellt, ist vielleicht gut gedacht. Wenn ihr dann aber am Patienten oder an der Unfallstelle rumhantelt und dann kommt der Rettungswagen und kommt nicht durch, dann ist dem natürlich auch nicht geholfen. Das heißt, das vielleicht so hinstellen, dass jeder andere Mensch sieht, okay, alles klar, da passiert was. Ich mache jetzt erstmal langsam. Warndreieck und so weiter, glaube ich, können wir uns in der Akutphase erstmal sparen. Also so, wenn das Motorrad da steht mit Warnblinkanlagen, dann werden sich die meisten Leute schon denken, okay, ich mache jetzt mal langsam. Wir sind hier auf der Landstraße. Das ist dann was, das kann man dann im Fortverlauf gerne weitermachen. Jetzt hast du es gesagt, oh, ich hätte den Unfall, den Notruf wählen müssen. Ja, nee, da im Moment noch nicht so. Also erstmal überhaupt die Situation einchecken, weil was würdest du dem Notruf denn sagen? So.
Ja, stimmt. Ja, du musst ja irgendwas auch sagen können. Ja, dann würde ich natürlich auch erstmal sichten, wie geht's den Beteiligten offensichtlich? Liegen die da bewusstlos? Liegen sie da und bewegen sich offensichtlich? Und Gut, wenn du halt auch 2-3 Leute dabei hast, dann kannst du das natürlich auch, naja, vielleicht ein bisschen aufteilen oder ein bisschen eben auch sagen, du nimmst jetzt dein Handy raus und ich schaue schon mal, was ich hier machen kann.
Ja.
Das ist natürlich super auch einfacher, wichtiger. Als wenn du alleine bist und alles irgendwie auf einmal machen willst. Und ja.
Super wichtiger und super guter Punkt, dass du hier schon an die anderen Leute denkst, ne? Weil wir sind jetzt in dem Szenario auch so ein bisschen so unterwegs, dass du, Ferdi, quasi auch abgeklärt genug bist vielleicht oder auch einfach, wie soll man sagen, Mut ist der falsche Begriff, vielleicht die Eigenschaft mitbringst, dir jetzt zuzutrauen, ich gehe dahin. Denn eins muss man mal sagen, wie gesagt, es ist eine Extremsituation. Es gibt Leute, die können damit einfach nicht umgehen. Und das ist nicht mal böse gemeint, so, ne? Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Wenn du jetzt merkst, du hast einen Freund, Freundin dabei, die vielleicht schon mal so eine Situation hat, bei der das vielleicht irgendwas triggert, die da völlig ausrastet oder auch einfach sagt, oh Gott, ich kann das nicht, dann, wie du schon sagst, sag, hey, kümmere dich um die Unfallstellenabsicherung, gib dir eine Aufgabe und halt die da aber vielleicht auch raus. Oder du fährst mit deinem kleinen Kind irgendwie um die Ecke, ja. Mhm. Gib dem eine Aufgabe, du weißt noch nicht, was dich erwartet, das muss halt nicht unbedingt da sein, direkt die Unfallstelle zu sehen. Trotzdem können die helfen. Das heißt, die Leute einbinden, gilt übrigens auch massiv für Gaffer. Ich habe das im Rettungsdienst leider schon häufig irgendwie auch erlebt. Jetzt kannst du natürlich da hingehen und dich übelst drüber aufregen. Im besten Fall hast du vielleicht Polizei da, dann sagst du, ey, da zückt jemand das Handy, macht Videos, sondern wird der hoffentlich ordentlich verknackt. Du kannst aber natürlich auch versuchen zu nutzen. Da steht jetzt jemand und sagt einfach, krass, was da passiert ist und so. Und das ist dann für einen späteren Verlauf relevant. Gib dem eine Aufgabe, dann wird der nicht mehr sein Handy zücken. Wenn du dem sagst, ey, hol mal XY oder hol mal das Verbandzeug, dann kann der gar nicht mehr sein Handy da zücken. Also Leute einbinden, ganz, ganz wichtig. Und dann hast du gesagt, wir gehen da jetzt hin. Und deswegen eben nicht der Aufruf, ne? Ich habe dir gesagt so, hey, da liegt ein Mensch irgendwie auf der Straße, ein Motorradfahrer offensichtlich. Aber was heißt das? Du kannst vom Unfallszenario ziemlich sicher davon ausgehen, okay, Auto, Motorrad, das siehst du schon so, der liegt da, nicht so cool. Aber vielleicht hatte der ja noch einen Sozius oder Sozia hinten drauf und die liegt neben dir im Gebüsch. Oder im, was ist denn mit dem gegenüberliegenden Auto? So, weil das ist wahrscheinlich sicherer als der Motorradfahrer oder das, der Sicherheitsfaktor der Regisseur. Aber weißt du denn, ob die eingeschlagene Scheibe, die ich genannt habe, wirklich vom Motorradfahrer kommen oder kann auch von innen eine Person dagegen geflogen sein? Mhm. Kann tatsächlich passieren, ja. Also da hinkommen, das erstmal die Situation checken. Bei allem ganz, ganz wichtig, Eigenschutz. So, ja. Das heißt, wenn du da auch hingehst, du musst dir nicht direkt deine ganzen Klamotten ausziehen, kannst du durchaus als Vorteil nutzen, ja. Als Autofahrer schwierig, als Motorradfahrer hast du im Regelfall Handschuhe an. Die musst du nicht direkt ausziehen, sondern gerade wenn du da hingehst, Personen ansprichst, aufs Auto schaust, irgendwas anfasst, helfen dir halt auch die Handschuhe, falls da irgendwie Scherben oder sonst was sind. Ne? Aber wir reden jetzt noch gar nicht so über die Person, sondern ich habe dir gesagt, zum Motorrad liegt da, du hast noch gar nicht richtig angeschaut, ist das aus? Läuft da irgendwas aus? Laufen da irgendwie Benzin oder sonst was raus? Weil hier fängt halt schon erste Hilfe an. Du musst noch nicht mal mit dem Menschen geredet haben, wenn auf einmal das Motorrad anfangen würde zu brennen oder dort irgendwas passiert, irgendwas noch läuft, ja, oder da Flüssigkeit irgendwo hinfließt. Auch das ist was, das kannst du im Zweifel vielleicht stoppen. Dann wäre die erste Möglichkeit entweder, keine Ahnung, vielleicht hat jemand einen Feuerlöscher da, wenn irgendwas brennen sollte. Oder aber die Flüssigkeit läuft auf irgendeine Person drauf, dann zieht man die da weg. So.
Ja.
Dann schauen wir uns das an. Also, ganz wichtig, gucken, ist vielleicht noch irgendwo jemand anders? Wer ist im Auto? Sind da Personen drin? Ja. Und hier ist dann halt auch oft so die Frage, jetzt in dem Szenario relativ unwahrscheinlich, aber was ist denn eigentlich, wenn du ans Auto gucken willst, die Scheibe ist geborsten, du kannst nicht richtig reinschauen und die Tür geht nicht auf. Was machst du dann?
Ja, gut, also man wird ja wahrscheinlich von außen schon ein bisschen was sehen können vielleicht, wie viele da drin sitzen, wie es denen geht. Ja, eben auch, ob sie ansprechbar sind oder nicht, aber ja. Dann kann man natürlich die andere Tür versuchen oder wenn es hinten Türen gibt oder einen Kofferraum versuchen zu öffnen. Also gibt ja viele Möglichkeiten. Ich meine, man hat jetzt kein Werkzeug dabei groß, um da irgendwas aufzuhebeln. Aber wenn es jetzt so wäre, dass die Tür verklemmt ist, dann gut, dann hätte man vielleicht irgendwas, womit man eine Scheibe einschlagen kann. Im besten Fall nicht die Scheibe, wo die Person daneben sitzt, sondern vielleicht die Scheibe hinten oder sowas, um die Tür dann von innen vielleicht aufzukriegen. Also erstmal rankommen, oder?
Also total, genau. Thema. Aber hier ganz wichtig, du hast einfach schon den Menschen und die Situation in den Mittelpunkt geräumt. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, ja, aber wenn jetzt die Tür verschlossen ist und ich schaue da rein und da sehe da zwei Leute, die gucken vielleicht noch so ein bisschen apathisch, aber die scheinen am Leben zu sein, ich sehe jetzt keine Verletzungen. Hm. Darf ich denn dann sowas machen, wie Scheibe einschlagen, wenn die Tür nicht aufgeht?
Ja, und gut, ich muss sagen, das ist jetzt natürlich alles Theorie. Ich kann jetzt nicht sagen, wie ich mich dann wirklich dort verhalten würde. Und das andere ist, ich habe halt solche Szenarien schon in diversen Kursen auch mitgemacht und habe deswegen vielleicht schon so ein bisschen, ich kenne schon dieses Gefühl, selbst in so einer Übung, wenn man halt reingeht in so eine Situation. Und selbst wenn das in so einem Unterrichtsraum ist oder in der Turnhalle, wo man dann einfach auch ringsherum quasi Publikum hat, die auch schauen, was machen die da, was macht er falsch, was macht er richtig. Und trotzdem hat man sogar in so einer Situation ein bisschen Stress, finde ich, und verliert auch schnell den Überblick.
Total.
Deswegen habe ich da zumindest so ein paar Sachen, an denen ich mich entlanghangeln kann.
Total.
Also das vielleicht auch nochmal zum Thema Erste-Hilfe-Kurse nicht nur einmal machen, wenn man 18 ist, sondern vielleicht öfters machen.
Ja, absolut.
Aber zurück zur Situation, oder?
Ja, genau. Also ich wollte das nur anbringen, weil manche dann halt vielleicht auch die Bedenken haben, und das muss man vielleicht auch von vornherein klären, einfach nur mal die rechtliche Sache. Wenn ihr nichts macht, dann macht ihr euch strafbar wegen Unterlasserhilfeleistung. Alles andere, es gibt den rechtfertigen Notstand, was weiß ich nicht. So. Also ihr könnt durchaus das Auto auch beschädigen, ne? Wie du schon gesagt hast, vielleicht nicht gerade da, wo die Person sitzt, und vielleicht auch erstmal schauen, ob die Tür aufgeht. Wenn die Tür aufgeht und ihr aber einfach die Heckscheibe einschlagt, dann würde man schon sagen, na, ja, war das jetzt wirklich notwendig? Aber im Zweifel irgendwas findet sich da, reintreten, Scheibe aufmachen und so weiter, gucken. Und sich dann eben einen Überblick verschaffen und durchaus einfach mal richtig reinschauen. Ne? Also auch schon erlebt, Baby liegt im Fußraum. Kann passieren, ist nicht angeschnallt, ja, übersiehst du ganz schnell. Mhm. Ich war selbst mal in einer Übung, wohlbemerkt eine Übung, wo du nicht diesen Adrenalinfaktor hast, und war Vollgas mit meinem Kollegen da an dem fiktiven Patienten dran und so. Und irgendwann stellen wir fest, ja, im Kofferraum lag noch ein Baby. So, einfach nicht richtig gesehen. Und das kann natürlich im Stress noch viel mehr passieren. Das heißt, erste Hilfe ist erstmal Unfallstelle absichern und Überblick verschaffen. Und das bedeutet auch erstmal Zugang zu den Leuten machen. Und dann kommt nämlich das, was du schon angesprochen hast, unbedingt dann den Notruf absetzen und sich schon mal vorbereiten. Es kommen diese klassischen 5W-Fragen, wobei man auch da sich nicht stressen muss. Die Leute, die am Telefon sitzen, die sind abgeklärt, die machen das jeden Tag. Die wissen, dass da Leute anrufen, die unter Stress sind. Die führen einen durch das Gespräch. Aber ich habe es ja auch eingangs gesagt, 10 Sekunden für 10 Minuten. Das heißt, wenn ich an so eine Unfallstelle hinlaufe, kann ich natürlich schon mal die ganzen Eindrücke wahrnehmen und mir aber auch gerne schon mal Gedanken machen, wo bin ich denn eigentlich? Weil das ist natürlich super schwer. Heutzutage gibt es natürlich auch Ortungsmöglichkeiten und so weiter, kostet aber alles Zeit. Das heißt, wenn du jetzt zu dritt unterwegs bist, so, und dann weiß es vielleicht auch jemand, aber wie oft fährt man einfach nur ein Navi und denkt so, ja, okay, ich bin hier auf einer Straße, neben mir sind Bäume, ich bin im Schwarzwald. Mit der Information wirst du aber niemandem weiterhelfen
können. Ja, wenn du auch nicht weißt, wie heißt denn der Ort, wo wir gerade durchgefahren sind, und wie heißt der nächste Ort, also weiß man ja auch nicht immer unbedingt.
Genau, so. Und das heißt, da kann man sich Gedanken machen, im Zweifel schon mal Google Maps oder sowas öffnen, wenn kein Internet da ist, durchaus irgendwie auch eine Person schon mal scouten lassen, wie auch immer, und sagen, hey, check das mal ab, wenn es wirklich niemand mehr weiß. Aber auch dort im Zweifel, ich habe es noch nie erlebt, dass man daran gescheitert ist, dass die Unfallstelle nicht zu finden wäre. Wir sind zwar auch öfter schon mal irgendwie falsch geleitet, aber sich diese Gedanken machen und dann eben den Notruf wählen, weil dann kommen diese bekannten 5W-Fragen, von denen habt ihr alle schon mal gehört, und es wird immer, also im Regelfall habe ich so erlebt, der Rettungsdienst, wenn ich mal in der Leitstelle war, hat sich gemeldet irgendwie mit Rettungsleitstelle, bla bla bla, wo genau befindet sich der Notfallort? Das ist immer die erste Frage. Und die wollen doch gar nicht wissen, was und wo, weil mit dieser Frage wird sich so viel einfach erklären auf der Seite der ganzen Logistik hinten dran. Dann wissen sie schon mal, okay, welche Rettungswachen sind betroffen, wo ist relevant und so weiter. Und natürlich ruft ihr die 112 an. Ihr könnt auch die 110, ist die Polizei, anrufen. Die werden euch weiterleiten, das ist aber Zeit, die verloren geht. Bei der 112 seid ihr in so einem Fall immer richtig. Die koordinieren dann in den meisten Fällen nicht nur Rettungsdienst, sondern auch Feuerwehr. Das heißt, es ist dann mittlerweile eigentlich der Standard, dass wir von integrierten Leitstellen reden. Manchmal braucht man eben auch Feuerwehr für schweres Gerät und so weiter. Dann könnt ihr denen sagen, wo ist es? Dann werden die euch fragen, was ist denn geschehen? Dann sagt man, hier ist ein Verkehrsunfall. Wie viele Betroffene gibt es? Das ist nämlich dann die nächste Frage, weil die müssen natürlich wissen, wie viele Leute müssen sie denn da hinschicken. Ja? Und das habt ihr dann nämlich erkundet. Ihr könnt dann sagen, ja, ich habe hier einen Motorradfahrer, im Auto sitzt jetzt vielleicht noch eine Person und ein Kind, so in unserem fiktiven Szenario, sind da drei Betroffenen. Dann sagen die, ja, wie sind die denn verletzt? Also könnt ihr irgendwie reden? Und das macht ja natürlich einen massiven Unterschied, und das könnt ihr jetzt erst beantworten, nachdem ihr euch ein Bild gemacht habt von der Unfalllage. Also in unserem Szenario konnte der Motorradfahrer gerade noch nicht so richtig reden. Wir setzen jetzt mal noch einen Sozius mit rein in dieses Szenario, das ist vielleicht relativ relevant. Also sind zwei Leute, die auf dem Motorrad saßen, einer spricht nicht mit euch, eine andere Person liegt nebendran, redet aber und macht eigentlich einen ganz stabilen Eindruck. Im Auto schreit jemand wie Hulle und das Kind ist aber irgendwie auch relativ stabil dabei. Dann fragen die vielleicht noch so, okay, könnt ihr Verletzungen so sehen? Dann kannst du das Szenario so ein bisschen schildern. Und dann ist ganz wichtig, vielleicht stellen sie dann noch Fragen, aber es wird immer die Leitstelle sein, die das Gespräch beendet. Also ihr könnt nicht sagen, ja, ich habe jetzt alles gesagt, tschö. Sondern dann wartet man einfach auf weitere Rückfragen. Jetzt nehmen wir mal an, alles klar, die haben es gehört, die sagen, alles klar, Hilfe ist unterwegs zu ihnen. Jetzt seid ihr weiter dort vor Ort. Also das sind die wesentlichen Sachen. Eigenschutz, Unfallstelle erkunden, Unfallstelle absichern und dann halt eben auch erstmal eine Erkundung und dann einfach den Notruf qualifiziert absetzen. Jetzt unter den geschriebenen Personen, die ich dir da genannt habe, wie würdest du denn jetzt weitermachen?
Ja, ich würde, wenn ich es nicht eh schon jetzt durch die Erkundung rausgefunden habe, ich würde jetzt erstmal versuchen zu schauen, wer braucht als erstes Hilfe. Also man sagt ja dann auch mal, wer schreit, der hat noch, dem geht's gut sozusagen. Ja, stimmt jetzt auch nicht immer, aber der ist auf jeden Fall bei Bewusstsein offensichtlich. Und die Leute, die eben da leblos liegen oder vermeintlich leblos, das wären jetzt eher die, glaube ich, wo ich mich erstmal drum kümmern würde. Und ich meine, wie gesagt, wenn du eben den Vorteil hast, zu zweit, zu dritt zu sein, dann kann man sich ja auch ein bisschen aufteilen. Und ja, und so klang es jetzt so, dass der Motorradfahrer, der auf der Windschutzscheibe quasi noch liegt oder auf der Motorhaube, oder?
Ja.
Den würde ich vermutlich erstmal mit einem anderen zusammen oder vielleicht sogar zu dritt runterziehen. Und mir da mal einen Platz schaffen, wo man sich um den kümmern kann.
Also. Ja, genau. Also wir können das jetzt auch nachher wieder reduzieren, irgendwie auf zwei Verletzte. Ich wollte jetzt nur mal so diese unübersichtliche Situation, diese Chaosphase am Anfang auch so ein bisschen darstellen. Du hast es richtig gesagt. Egal wie laut jemand schreit und wie er der Meinung ist, er braucht Hilfe. Solange der schreit und andere Personen tun es nicht, ist der eure geringste Sorge. Denn wer schreit, der atmet, der kann schlucken, der kann sich nicht verschlucken. Funktioniert. Kritisch wird es dann, wenn er aufhört zu schreien. Also spätestens dann sollte man schon mal nach ihm schauen. Du hast recht, also Motorradfahrer reagiert nicht. Du hast auch recht, wenn der jetzt auf der Motorhaube liegt, zieht ihn da runter, weil da könnt ihr nichts machen. Wenn dann Sorgen kommt, ah ja, Wirbelsäule und so weiter, ihr wisst nicht, was mit dem ist und alles ist schlimmer, als jetzt nichts zu tun. Und das bringt uns auch zu der Frage, Motorradhelm abziehen. Sorry, du hast jetzt schon den ein oder anderen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ja. Trotzdem ist diese Frage einfach omnipräsent bei allen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann weißt du selbst, wie ist die Regel mit dem Motorradhelm?
Ja, ich kenne immer die Faustregel, Lähmung geht vor, nee, Quatsch, Leben geht vor Lähmung, so rum. Was dann eben auch dafür spricht, dass man den da wegzieht, dass man nicht sagt, oh, ich will den doch schonen. Ja, das bringt aber nichts, wenn du ihm nicht helfen kannst, sondern ich kenne die, oder das ist die eine Faustregel und die andere Faustregel ist, wenn er ansprechbar ist, kann er ihn ja, meine ich, auflassen. Und wenn er nicht ansprechbar ist, dann auf jeden Fall den Helm abziehen.
Ja, wobei auch für das Ansprechbar man sich da überlegen muss, also selbst wenn die Person da rumläuft, bei 30 Grad, wie smart ist es, diesen Helm aufzulassen? Das heißt, grundsätzlich gilt einfach immer Helm ab. Immer. So. Wenn die Person ansprechbar ist und es selbst machen kann, wunderbar. Wenn ihr jetzt um die Ecke fahren, schon den Rettungswagen seht und ihr sagt, boah, ich bin mir da ein bisschen unsicher, das kann man irgendwie auch noch warten, so. Aber grundsätzlich immer Helm abnehmen. Und da gibt es tatsächlich auch genug YouTube-Videos, die könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr da unsicher seid. So, ihr könnt es dann beieinander auch mal üben. Das sind einfach Sachen, das ist wirklich Erste Hilfe, da braucht ihr gar nicht zwingend einen Kurs dazu. Denn worum geht's? Helm ab und das halt nicht runterropfen. Viele Helme haben ja mittlerweile diese SOS-Funktion, diese Polster, die du rausziehen kannst.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Genau, mit denen hast du schon mal deutlich mehr Platz. Und gerade wenn man zu zweit ist, ist das auch kein Hexenwerk. Ne? Dann greift halt einer in diese Wangen sozusagen rein, stabilisiert den Kopf. Die andere Person sitzt quasi hinterm Kopf und zieht ihn vorsichtig, immer im Wechsel, oben ziehend, unten ziehend, gerade von dem Kopf ab. Ja, und dann funktioniert das Ganze auch. Das ist nicht so wild, wie es aussieht. Es ist nicht so schlimm. Und wie du schon sagst, Leben geht vor Lähmung. Genau das ist irgendwie auch der Punkt. Und bei der rumlaufenden Person kann man dann noch so ein bisschen was machen. So, was sind jetzt die typischen Erste-Hilfe-Dinge, die man dann noch irgendwie so angeht? Worauf achtest du, wenn du dir so eine Person jetzt irgendwie anschaust?
Ja, da gibt es ja auch verschiedene Schemata, meine ich. Also ich würde erstmal, Atmung ist ja immer ganz wichtig. Puls, also einfach Vitalzeichen überprüfen, dass man so ein bisschen den ganzen Körper abtastet vielleicht, eben auch Verletzungen, ob vielleicht hinten irgendwo eine Blut ist oder irgendwas, also ja, also wie gesagt, die Reihenfolge bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber Atmung ist immer ganz wichtig und
genau. Also letztendlich ist es das, im Rettungsdienst gibt es die ABC-Schemata und wie sie alle irgendwie heißen, Airway, Breathing, Circulation, ja, müsst ihr alle gar nicht so genau wissen. Aber man schaut natürlich erstmal, atmet jemand. Wenn jemand nicht atmet, dann können wir schon sicher sein, okay, schlecht. So. Mhm. Das heißt, wenn ihr feststellt, keine Atmung, kein Puls irgendwie, dann Reanimation. Können wir jetzt hier nicht behandeln, ist einfach zu komplex, um das jetzt in einen Podcast reinzunehmen. Eine saubere Reanimation, gab es früher auch die Sprüche, müssen Rippen brechen, müssen sie nicht. So, das passiert leider im Verlauf, ist aber auch nicht weiter wild. Das ist aber was, das muss man einfach im Kurs machen. Mhm. Wenn die Person jetzt aber atmet und einen Puls hat, dann klassisch stabile Seitenlage, ja. Worum geht's dabei? Also auch das ist eine Technik für dann Erste-Hilfe-Kurse, aber ich glaube, jeder kann sich das bewusst machen, worauf es denn eigentlich ankommt, weil ob die stabile Seitenlage jetzt super sauber ausgeführt ist oder nicht, ist im Ende zweitrangig, sobald der erste Punkt nämlich erfüllt ist. Wenn jemand bewusstlos ist, dann ist der Schluckreflex am Arsch so. Und dann ist das Problem, dass quasi Mageninhalt nach oben laufen kann und dann in die Speiseröhre reingeht, die Person sich verschluckt, schlecht. Wollen wir nicht. So. Wie kann man das ganz einfach lösen? Das ist einfach so, jeder muss nicht irgendwie Physik gut gewesen sein, aber weiß, wenn ein Punkt oben ist und der andere Punkt unten, dann läuft Flüssigkeit vom oberen Punkt in den unteren Punkt. So. Und das heißt, der Sinn der stabilen Seitenlage ist ja am Ende, dass Flüssigkeit einfach aus dem Mund rauslaufen kann. Dass wenn irgendwie Erbrochenes kommt, die Person das nicht in die Speiseröhre kriegt. Das heißt, ganz platt gesagt, ne? Nochmal, Erster-Hilfe-Kurs an der Stelle, dringendst empfohlen. Und natürlich ist es geil, wenn ihr eine stabile Seitenlage könnt. Es gibt auch hier YouTube-Videos dazu. Trotzdem ist es immer besser, Profis dabei zu haben, die einem nochmal was korrigieren können. Mhm. Aber auch dort, Rettungsdienst, pragmatische Erfahrungen, kam an eine Unfallstelle mit mehreren Verletzten, davon mehrere bewusstlos so. Hast du jetzt die Zeit, eben die perfekte Seitenlage zu legen? Nee, am Zweifel wird er am Gürtel hochgerupft so. Mhm. Und wichtig ist halt einfach, dass der Kopf und der Mundausgang unterhalb sozusagen des Magens liegt, ja. Das heißt, eine stabile Seitenlage berghoch zu machen, ergibt jetzt zum Beispiel auch keinen Sinn. Und dann müsst ihr den Kopf so ein bisschen überstrecken, weil dann ist quasi automatisch sichergestellt, dass der Mageninhalt aus dem Mund rausfließt. Ganz basic, wohlgemerkt, ne? Bitte jetzt hier diesen Podcast nicht nehmen und sagen, ja, Jan hat das und das gesagt, deswegen kann ich die Person einfach so hinschmeißen. Aber es ist zu komplex, eine stabile Seitenlage hier nur über eure Ohren reinzubringen. Das muss man gesehen haben, gemacht haben. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn ihr hinkommt, nicht mehr vor Augen habt, macht euch dieses physikalische Prinzip bewusst, ja. Wo soll das Zeug rauslaufen? Aus dem Mund und nicht in die Speiseröhre. Das heißt, Kopf-Mundausgang unterhalb des Magens auf der Seite legen, ja, und dann den Kopf überspannen. Dabei dann natürlich immer wieder prüfen, was da irgendwie Phase ist. Das ist jetzt natürlich schon der Extremfall der Ersten Hilfe. Glücklicherweise sind die meisten Unfälle ja doch dann irgendwie ein bisschen unkritischer. Das heißt, wir haben jetzt hier vielleicht eine Person, die ist ansprechbar, die sitzt da, wir haben ihr den Helm abgenommen und dann hast du schon gesagt, mal so ein bisschen Bodycheck, mal checken, was da irgendwie Phase ist. Ganz wichtig, das sind alles Sachen, die ihr machen könnt. Erste Hilfe fängt aber so viel früher an, weil man muss sich jetzt mal nicht nur in eure Haut begeben, die von Adrenalin geladen ist, sondern auch in die Haut der Personen, die dort betroffen sind. Und ich meine, man hat zum Glück selten die Situation, dass man an eine Unfallstelle kommt. Hoffentlich noch viel, viel seltener ist man selbst von einem Unfall betroffen. Wenn mir sagen würde, ich bin total routiniert, wenn ich einen Unfall habe, so, eieiei, dann tut's mir leid, du hast echt Probleme in deinem Leben. Aber für die ist es ja auch drastisch. Jetzt nimm nochmal dieses Beispiel, du hast eine Person in dem Auto und ich habe gesagt, da ist vielleicht ein Kind dabei. Den kann es beiden total gut gehen, wenn es die erziehungsberechtigte Person ist, die ihr Kind liebt, und das ist in den meisten Fällen so, hat die allein schon deshalb super Panik. Das heißt, ihr könnt die alle abtasten, Seitenlage und so weiter machen, so viel ihr wollt, noch viel wichtiger ist überhaupt erstmal mit denen zu reden. Und selbst wenn ihr nicht souverän seid in der Situation, verzichtet vielleicht darauf zu schreien, verzichtet darauf, oh Gott, ist das alles schlimm, und geht einfach hin und sagt, hey, ich bin der Ferdi, ich bin hier, ich helfe dir. Ich habe den Notruf abgesetzt, Hilfe ist unterwegs. Allein mit diesen Sätzen leistet ihr so dramatisch viel Erste Hilfe, das geht oft vergessen. Mhm. Weil ich meine, du kannst es dir ja vielleicht selbst vorstellen, du hast gesagt, du hast jetzt Erste-Hilfe-Kurse mitgelebt, du hast auch schon mal Unfall erlebt und so weiter. Gerade wenn jemand einfach nur umgefallen ist, ist der ja schon meistens so, oh scheiße, mein Motorrad und so weiter. Also ich glaube, es hat noch nie geholfen in der Situation, dass man dann sagt, oh scheiße, dein Motorrad.
Ich traue es mich fast gar nicht zu erzählen, aber ich habe wirklich bei unserer Balkan-Tour, von der ich ja gerade wiedergekommen bin, da hatte ich auch wirklich, es war wirklich nichts. Also wirklich so beim Abbiegen auf eine sandige Stelle gekommen, keine Ahnung, ausgerutscht, lag unter dem Motorrad. Ja, da hat man erstmal Panik, weil der Fuß lag bei mir auch so unter der einen Tasche, war leicht verdreht. Und habe ich mich auch einfach total erschrocken, weil du weißt nichts, was passiert ist. Auf einmal liegst du neben dem Motorrad und schon waren irgendwie ein, zwei Leute neben mir. Also es war in Bulgarien.
Ja.
Die mich dann auch sofort gefragt haben, ja, ob ich Hilfe brauche. Und der hat mir dann auch beim Motorrad aufheben geholfen. Der andere hat noch gefragt, ob ich ein Krankenhaus brauche. Und ich habe dann schon gemerkt, es tut nichts weh beim Auftreten. Das war jetzt alles okay. Aber trotzdem, ja, einfach dieser Schreck in dem Moment. Und das hilft unglaublich, wenn du einfach Leute um dich rum hast. Also der Kollege Thorsten war ja auch dabei, so ist es nicht. Aber der war in dem Moment selber noch irgendwie am Motorrad parken. Und ja, wenn du dann Leute um dich rum hast, wo du weißt, hier ist jemand, der dir hilft. Also selbst bei diesem blöden, banalen Beispiel kann ich mir schon merken, dass das einen Riesenunterschied macht, schon für diese ganze Situation.
Total. Also, und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Deswegen, Freunde, ich habe es ja vorhin gesagt, wenn da jemand dabei ist, der völlig panisch an so einer Unfallstelle agiert und ihr habt den Luxus, dass ihr mit mehreren Leuten seid, nehmt die Person raus. Wie gesagt, die soll den Verkehr regeln, sonst was, da ist niemandem was geholfen. Man muss sich selbstbewusst machen, hey, das ist gerade ultra stressig, ultra schlimm im Zweifel auch, ja, aber versuchen in der Situation Ruhe auszustrahlen. Das ist aus meiner Sicht egal und das könnt ihr auf alles übernehmen, die wichtigste erste Hilfe eigentlich überhaupt. Und da können wir durchaus nochmal auf das Baby zu sprechen kommen, das in die Steckdose lang. Ja, also das ist auch unabhängig von Unfallstellen. Immer wenn was passiert, ist die beste erste Hilfe Ruhe ausstrahlen. Das heißt nicht in Lethargie verfallen und sagen, oh gut, kann ich nichts machen, lass mal hier chillen, bis der Rettungswagen kommt, so. Aber da sein, den Personen, wie soll man sagen, Verantwortung abnehmen und sagen, hey, ich mach das. Ich kann dir erzählen, auch ohne jetzt irgendwelche dramatischen Unfälle im Rettungsdienst, wie oft war es einfach nur so, dass Leute eine Blutdruckentgleisung hatten. Der Blutdruck war todeshoch. Jetzt kommen da noch vier Leute an in Uniform, Blaulicht, alles blinkt und so weiter. Du kannst natürlich Medikamente spritzen. Wie oft war es aber einfach so, dass du zwei Leute rausgenommen hast aus dem Raum, dich hingesetzt hast, von so einer alten Omi die Hand genommen hast und gesagt, hey, wir atmen jetzt mal tief durch. Wir machen jetzt ruhig. Das mit dem Blutdruck kriegen wir hin. Wir sind da, wir helfen ihnen. Tatsächlich, einige Male, nicht immer, es wäre natürlich auch vermessen erlebt, dass dann der Blutdruck auch einfach runterging. So, dann musste man trotzdem mal ins Krankenhaus das checken und so weiter. Und genau so ist es da halt eben auch. Wenn ihr Ruhe ausstrahlt, könnt ihr auch selbst ruhig werden. So. Jetzt schauen wir uns die Person an und machen dann aber natürlich, wie du sagst, so ein bisschen diesen Bodycheck. Nochmal, ihr seid keine Ärztin, Ärzte, ihr seid kein Fachpersonal, ihr müsst jetzt nicht alles erkennen, aber wichtig ist natürlich schon mal checken, hey, blutet die Person irgendwie? Was passiert da irgendwie? Wie sieht es aus? Weil das ist natürlich Erste Hilfe, die ist relevant. Wenn ich jetzt eine wild sprießende, spritzende Blutung habe, dann ist klar, die Person kann zwar jetzt noch mit mir reden, wenn es aber so weitergeht, dann war es das halt irgendwann auch. Man kann mal so dazu sagen, irgendwie so 10% Blutverlust kann jeder irgendwie relativ gut verkraften. Das ist natürlich auch immer maximal individuell abhängig. Aber das eine ist halt, was sehe ich an Blut? Und das andere ist aber auch, was sehe ich vielleicht nicht an Blut, ja, was irgendwo hinfließt. Die Personen werden dann allmählich Anzeichen bekommen, wenn sie zunehmend Blut verlieren. Der Puls geht nach oben, die Haut wird irgendwie blasser, die Leute werden unruhig und irgendwann im Zweifel werden sie bewusstlos. Das heißt, das ist ein Erste-Hilfe-Faktor. Treat first, what kills first. Wenn du also wirklich eine fette Blutung siehst, dann kannst du die Schürfwunde an der Stirn vielleicht vergessen. Du musst dich erstmal darum kümmern. Mhm. Und auch da kommt wieder der Hinweis zum Erste-Hilfe-Kurs. Ihr habt alle ein Erste-Hilfe-Kit, da sind immer so Mullbinden dabei, all solche Sachen, auch hier ganz wichtig. Manchmal ist man überfordert von diesen Erste-Hilfe-Kits, da gibt's dann irgendwie sterile Kompressen, dann gibt's hier irgendwie XYZ, was weiß ich nicht alles. Du hast irgendwie 10 unterschiedliche Päckchen. Mein Hinweis hier an der ersten Stelle, nehmt was raus und wenn es nicht das perfekte Ding ist, weil da jetzt vielleicht keine sterile Kompresse drunter ist, wenn jemand wirklich eine schwere Verletzung hat, scheiß drauf. Im Zweifel nehmt ein T-Shirt, wenn ihr kein Erste-Hilfe-Set dabei habt und bindet das da irgendwie rum. Ganz wichtig hier, weil das hatte ich mit meinem Co-Host hier gerade erlebt, der hatte diesen Frühjahr leider einen nicht so ganz so schönen Motorradtest. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, da hat es seinen Kollegen, den er mitgenommen hat, leider geschmissen. Und blutete stark aus der Motorradhose Und er dachte, oh je, das war's jetzt. Und fing an, mit dem Gürtel das Bein abzubinden. Ferdi, hast du im Erste-Hilfe-Kurs jemals über das Thema Abbinden gesprochen?
Ja, in den Kursen in meinem früheren Leben war das tatsächlich öfters ein Thema, Abbinden.
Okay, was geht dir da so in den Kopf, wenn du das hörst?
Ja, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Ich habe das Gefühl, das ist wieder was, wo man sagt, man kann eigentlich nichts falsch machen als Ersthelfer, und gleichzeitig Abbinden ist, glaube ich, schon was man, ich weiß es nicht, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Du darfst gerne was Falsches sagen, weil das geht vielleicht auch anderen dann so in den Gedanken.
Ich würd vielleicht da erstmal versuchen, wenn ich ein Multitool dabei habe oder sowas, wirklich vielleicht versuchen, die Hose aufzuschneiden oder so, erstmal zu schauen, was ist da, bevor ich jetzt, ohne es genau zu sehen, einen Gürtel drumherum mache und abbinde.
Weil total.
Abbinden ist für mich schon sowas, was schon so echt letztes Mittel irgendwie ist. Andererseits, wenn es eine starke Blutung ist und du da keinen Druckverband machen kannst, na.
Das ist so. Also grundsätzlich hast du schon viele verschiedene Punkte angesprochen. Ne? Der wichtigste ist erstmal, auch hier, genauso wie wir uns die Unfallstelle angeguckt haben, bevor wir den Notruf angeschaut haben, schauen wir uns jetzt hier die Person genauer an, bevor wir einfach wahllos in irgendwelche Modi übergehen. Ne? Das heißt, natürlich, wenn du siehst, es blutet irgendwo wild, irgendwo tropft Blut raus, dann bitte schau dir das an. Auch hier natürlich immer so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit bewahren. Ja, also man muss jetzt hier vielleicht nicht jemanden komplett entkleiden, nur weil irgendwo der Fingernagel abgerissen ist oder so. Ne? Fakt ist aber auch, wenn wirklich irgendwo stark Blut ist, dann musst du die Klamotten abziehen. Ja, wenn die Person noch reden kann, vielleicht kann sie dir auch helfen. Da auch einfach immer die Privatsphäre der Leute dann auch einfach respektieren. Auch hier einfach schauen, ja. Wenn jetzt irgendwie klar ist, der Rettungswagen kommt in einer Minute, dann kann man den da vielleicht auch geschützt haben. Wie auch immer, muss das jetzt vor 20 Leuten passieren, sei mal dahingestellt. Aber wenn es wirklich eine drastische Blutung ist, musst du dir das einfach angucken. Mhm. Und dann hast du eben auch schon ein paar Punkte angesprochen. Man startet hier nicht mit der direkten Eskalation, denn Abbinden ist Ultima Ratio. Wir kennen es jetzt vielleicht leider angesichts des russischen Angriffskrieges, wenn man da mal irgendwelche Dokus schaut, da ist immer das Tourniquet so ein bekannter Modus, mit dem die Leute direkt abgebunden werden. Wir reden hier aber einfach von Kriegsszenarien, wo jemand angeschossen wurde, wo potenziell der nächste Schuss direkt kommen kann. Das heißt, da ist auch gar nicht die Zeit, da jetzt irgendwie drum rumzumachen. In den Situationen befinden wir uns glücklicherweise nicht. Das heißt, hier arbeiten wir erstmal mit Verbänden, mit Druck. Dafür gibt es den klassischen Druckverband. Auch hier Erste-Hilfe-Kurs dringend empfohlen. Man fängt an, einen Verband zu machen, dann legt man was auf diese Stelle drauf und dann wird mit viel Druck daran gezogen. Wichtig, auch hier nicht abbinden. Ja, also der Druck kommt dann immer in eine Richtung. Schaut euch das bitte auch im Erste-Hilfe-Kurs nochmal dezidiert an, damit hier Druck auf die Stelle kommt. Das betrifft übrigens auch Körperpartien, in denen man einfach nicht hinkommt. Ja, also lass mal eine Oberkörperverletzung irgendwie sein. Da ist es mit dem Verband manchmal auch ein bisschen schwer. Hier musst du vielleicht auch einfach selbst Druck ausüben. Das heißt, wenn du da, und das klingt dann wieder ein bisschen wie so ein Actionfilm, ja, so eine Binde oder sonst was hast und die legst du einfach drauf und drückst da drauf, bis der Rettungsdienst kommt. Kein Rettungsdienst kommt an und sagt, wieso haben sie denn hier keinen ordentlichen Verband gemacht, wenn du da bist und die Blutung zum stillen Stand bekommen hast. Erst dann, wenn du merkst, mit einem Druckverband, das kommt einfach nicht weiter, hier sprießt das Blut raus, dann dürft ihr das gerne abbinden. Ganz wichtig, wenn man das macht, auch das sind jetzt aber wieder kleine Feinheiten, dann merkt euch bitte ungefähr, wann das war, weil wenn man wirklich so komplett abbindet, also wirklich den Gürtel rausholt und es komplett zuziehst, da sperrst du ja alles ab, ne? Also da ist ja Nerven, alles wird da ja quasi abgedrückt so. Das heißt, das ist schon ein wirklich wilder Eingriff. Es kann Gewebeschäden von sich haben. Und ganz wichtig, wenn du einmal so abgebunden hast, dann machst du das halt nicht einfach auch so auf. Wenn du es jetzt eine Minute, zwei Minuten hast, okay, so, aber du kannst halt nicht nach 20 Minuten sagen, so, wir machen das jetzt einfach wieder auf, weil dann spülst du da halt alles raus. Nicht cool. Das heißt, das ist so irgendwie so ein Punkt zu den Blutungen. Was ich da noch mitgeben möchte an der Stelle ist so, je nach Unfallszenario muss man sich einfach bewusst machen, es gibt auch viele Blutungen, die man nicht sieht. Beispielsweise Bauchraum.
Wenn so der Bauch dann hart wird, oder ist das so ein Indikator das vielleicht?
Genau, das ist schon ein Indikator, das siehst du beim Bauch, sehr gut. Boah, Ferdi, du bist ja einfach top vorbereitet, von wegen, ich habe keine Ahnung.
Überqualifiziert.
Brutal, hey. Zweite Karriere steht an, wenn es mit dem Motorrad online nichts mehr wird, dann warten die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst auf dich. Aber vor allem das Becken ist immer ein kritischer Punkt, wenn du eine Beckenfraktur hast. Ja. Da ist einfach, jetzt kommen wieder alle Männer da, jetzt haben wir das beste Stück, bla bla bla. Ja, da ist aber auch ganz schön viel Hohlraum. und Freifläche, sagen wir es mal so, wo Blut einfach reinfließen kann in die inneren Organe, ohne dass du das siehst. Das Gleiche ist halt auch grundsätzlich mit allen unseren Organen. Nehmen wir die Milz zum Beispiel. Die hat eine relativ stabile, wie nenne ich denn das, so ein Beutel drumherum. Ja? Und die Milz kann innen drin einreißen oder eine Blutung haben. Und dann wird es erstmal gestaut durch quasi ihren, jetzt fällt mir gerade der Begriff, quasi ihre Form drumherum. Wie nennt man das? Wie so ein Ballon, die Blase halt drumherum, die ist ein bisschen stabiler. Und dann kann es durchaus passieren, wenn dann der Druck innen drin immer mehr steigt, die Person ist völlig klar, weil quasi dieser Ballon drumherum das alles noch beisammen hält, ja. Und auf einmal platzt es dann aber und dann verlieren die Personen halt in kürzester Zeit sehr, sehr viel Blut. Das heißt also auch, wenn man von Äußeren keine Verletzungen sieht, aber man merkt einfach, hey, das Motorradfahrer, der ist potenziell bewusstlos. Anderer, der hat hier irgendwie eine wilde Blutung und im Auto, die sehen zwar augenscheinlich okay aus, wenn wir aber von so einem Hochrasanztrauma ausgehen können, einfach vorsichtig bleiben. Das ist das, was ich damit sagen will. Man sieht nicht immer alles. Und das ist auch nicht eure Aufgabe, das kann man da draußen auch gar nicht in der Ersten Hilfe. Ist einfach nur ein Thema, das man so ein bisschen mitnehmen soll. Jetzt bleiben wir aber mal, weil wir auch in der Zeit schon so fortgeschritten sind, weiter in der fiktiven Situation, ja. Die eine Person ist zum Glück in Anführungszeichen nur bewusstlos, ihr habt auf die stabile Seitenlage gelebt, die andere hat eine Blutung, die habt ihr mit einem Druckverband gestillt. Jetzt sind da noch irgendwie zwei anderen Personen, die sind da irgendwie noch so, okay, was gehört denn noch so zur ersten Hilfe irgendwie dazu? Wir haben es gesagt, das eine ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Betreuung, aber gibt es noch irgendwie sowas, was du dir vorstellen kannst, was dann wichtig ist?
Also was mir die ganze Zeit im Kopf schwebt, aber das ist dann schon, wenn man so sich ein bisschen einen Überblick verschafft hat, wenn schon mal die akute Situation vorüber ist, dann fällt mir mal ein, dass man es den Leuten möglichst bequem machen soll. Also das sind immer so Sachen, so oft auch Kleinigkeiten mit irgendeiner Tasche unterm Kopf legen, einfach so, um diese Zeit möglichst angenehm zu gestalten, bis dann der Rettungsdienst da ist. Also das fällt mir jetzt ein. Aber das, ich weiß nicht, ob du darauf jetzt hinaus wolltest.
Doch, genau das ist es. Da wären wir nämlich wieder so bei der Betreuung. Und das eine ist natürlich, wie du schon sagst, es bequem machen, so hast du es genannt. Aber ganz, ganz wichtig ist dann jetzt gerade auch bei verletzten Personen die äußeren Umstände. Wir haben gesagt, es ist jetzt in dem Fall ein warmer Tag, 30 Grad, ihr wollt Motorrad fahren und so weiter. Ne? Du kannst natürlich die bewusstlose Person
oder?
Genau, in der stabilen Seitenlage jetzt nicht durch die ganze Gegend ruppen und sagen, komm, wir legen dir mal einen Schattenplatz. Aber vielleicht ist hier einfach die Option, Schatten zu spenden. Und wenn sich da wirklich jemand hinstellt, seine Motorradjacke hochhält, die in die Breite hält, um dort Schatten zu spenden. Umgekehrt genauso, wenn es regnet oder wenn es kühler ist, Wärmeerhalt ist wirklich das Einmaleins, das aber massiv unterschätzt wird in der ersten Hilfe. Weil wenn jetzt wirklich jemand Blut verloren hat, schockig wird, also wirklich jetzt nicht aber nur dieser psychische Schock, sondern der Kreislauf allmählich zusammenbricht oder angefasst ist so, dann geht da einfach auch so viel Temperatur und Energie verloren und das darf nicht sein, ja. Also man kennt alle diese reflektierenden Folien.
Die Rettungsdecke.
Genau, da die Gretchenfrage. Ferdi, welche Seite ist oben?
Oh, das sind immer diese Klassiker. Ich glaube, es spielt doch keine Rolle in der Praxis oder so geringfügig, dass man den Leuten sagt, es ist egal, welche Seite ihr nehmt.
Es ist völlig scheißegal.
Ja.
Es ist wirklich völlig egal. Ich glaube, das Gold kam tatsächlich mit, das ist jetzt nicht gesichert so, aber glaube ich, kam auch mal da raus aus der Bergrettung am Gletscher im Schnee, dass du dann halt zum Beispiel das Gold besser siehst und je nachdem, wie es reflektiert und bla bla bla. Ist völlig scheißegal. Und bevor da irgendjemand rummacht und sagt, du musst aber andersrum so, wenn sich da jetzt jemand querstellt, dann nimmt es halt andersrum so. Die Diskussion jetzt dort vor Ort zu führen, wäre jetzt nicht so zielführend. Aber da einfach auf den Wärmeerhalt achten, da schauen, ne, wir hatten vorhin bei der, das habe ich ganz vergessen, bei der Gefahrenstelle-Erkundung, da auch immer nochmal weiter checken, was ist da irgendwie Phase, ne? Vielleicht die Person im Auto, wenn die ansprechbar ist und gehen kann und keine krassen Verletzungen irgendwie hat, ja, vom Fahrersitz wegnehmen, da sind immer noch die Airbags, die da irgendwie auslösen könnten und sowas. Solche Sachen. Das ist aber nur die Kür. In der Zeit, nachdem, was ihr alles gemacht habt, sollte dann der Rettungsdienst auch irgendwie kommen. Wichtig ist da, vielleicht könnt ihr euch da nochmal ein bisschen drauf vorbereiten, wenn ihr dann die Lage so ein bisschen analysiert habt, was ist denn jetzt passiert und wie. Ja, also, wenn dann der Rettungsdienst ankommt, die ersten Rettungsmittel, die interessiert nicht, dass ihr jetzt gerade zu dritt unterwegs wart mit dem Motorrad, weil ihr ja zu der Eisdiele wollt, weil das hat das beste Stracciatella-Eis so. Das ist völlig Bums. Auch wenn es nachvollziehbar ist, wenn man im Schock vielleicht irgendwie erstmal alles so erzählen will, eine gute Übergabe wäre da zum Beispiel, wir sind hier angekommen, wir haben gesehen, zwei Motorradfahrer gegen das Auto, im Auto zwei Personen drin, eine Person nicht ansprechbar, bewusstlos, bei der anderen die Blutung gestellt, die zwei Insassen im PKW sind okay, bloß psychisch so ein bisschen wild unterwegs, können sich selbstständig bewegen, Punkt. Wir sind hier zu dritt, keine Ahnung, wenn ihr Fragen habt, was können wir machen, sollen wir andere Rettungsmittel einweisen? Das ist einfach eine suffiziente, kurze, schnelle Übergabe, so alles drum und dran, interessiert nicht. Oder werden sie dann irgendwie auch fragen. Auch dann könnt ihr sagen, hey, ich kann weiterhelfen oder so, ich bin völlig fertig, ich muss mich jetzt mal selbst kurz irgendwie setzen. Beides okay, einfach kurz klar kommunizieren so. Die werden euch dann schon sagen, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen. Und wenn es einfach nur so ist, hier halt mal die Infusion und dann hältst du halt diese Infusion so, ne? Was die nicht brauchen können, ist, wenn sie mit dem Patienten reden, da irgendwie, dass ihr da nochmal reinredet. Ganz lieb sind mir, wenn ich das sozusagen aus Rettungsdienstperspektive kenne, die Leute, die haben dir das erzählt, das ist auch cool. Du bist jetzt aber in einem Modus, will dieser Person helfen. Und es ist super wichtig, dass Leute ihre Ersthilfe da machen und das auch ernst nehmen und so weiter. Und trotzdem willst du dein Programm so gewissermaßen abspulen. Und auch wenn du, Ferdi, mir dann vielleicht, mir in meiner Funktion jetzt vielleicht als Rettungsdienstmensch da schon ein paar Sachen erzählt hast, ist es sozusagen für mich einfach nochmal ein paar Sachen auch abzufragen, selbst zu klären, selbst zu eruieren. Da geht es nicht darum, dass es Misstrauen ist, aber die Leute wollen halt ihr Ding machen. Das heißt, wenn sie jetzt die Person nochmal fragen, hey, haben sie da jetzt noch Schmerzen? Dann hilft es sich, wenn du sagst, ich habe doch schon gesagt, der hat keine Schmerzen.
Ja, klar.
So, ist okay, die machen so
ihr Ding. Raushalten.
Genau. Und dann müsst ihr euch übrigens auch keine Gedanken machen, wenn ihr irgendwie dann feststellt, jetzt ich hatte meine Handschuhe an, die sind voller Blut, die sind nicht mehr einsatzfähig oder sind Splitter drin oder sonst was auch immer. Ihr könnt das dann im Anschluss bei der Polizei melden. Ich habe noch nie erlebt, dass da jemand irgendwie hängen geblieben ist, sitzen geblieben ist, wie auch immer, auf irgendwelchen Schäden. Ihr seid automatisch gesetzlich mit versichert, wenn ihr als Erste-Hilfeleistenden da was macht. Ja, das entspricht irgendwie auch Schäden. Wenn der Rettungsdienst dann die Patienten da betreut, ist es vielleicht auch die Chance, nochmal so ein bisschen auf das Umfeld einzugehen. Und das ist vielleicht nochmal ein Thema, das hat jetzt in dieser fiktiven Rolle gar nicht so stattgefunden, aber ich kann einen realen Fall benennen. Da bin ich an einen Unfall gekommen, da ist eine mit Motorrad einfach alleine von der Strecke abgekommen, unter die Leitplanke geknallt, von einem Baum aufgefangen worden. So war wirklich wild, war jetzt nicht so schön. Ihr Partner war mit dabei, selbst auf dem eigenen Motorrad, der da halt nichts, der ist hinterher oder vorweg gefahren, ich weiß es gar nicht mehr so. Die Person wurde mit dem Hubschrauber weggeflogen, bliblablub. Und jetzt ist natürlich sozusagen keine verletzte Person mehr im Unfallort. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Partner gerade nicht unbedingt die beste Grundvoraussetzung hat, um auf sein Motorrad zu steigen und nach Hause zu fahren. Das heißt, das ist was, wo man auch immer gerne unterstützen kann. Nochmal, auch dort gibt es professionelle Kräfte. Der Rettungsdienst sollte das auf dem Schirm haben, aber gerade in so einer Chaosphase, vielleicht ist ja das was, wo man sich auch helfen kann. Und wir Motorradfahrende, wir sind immer die, wir grüßen uns gegenseitig, unterstützen das. Das heißt, wenn ihr da hinkommt in so ein Szenario, hey, vielleicht da reinkommen. Und es hilft dann nicht zu sagen, boah, das sah echt schlimm aus. Und deine Partnerin oder dein Partner, boah, im Hubschrauber. Sondern vielleicht einfach, hey, wie können wir dir helfen? Vielleicht können wir die Person nach Hause begleiten. Vielleicht können wir sicherstellen, dass wir zusammen in der Gruppe fahren. Vielleicht können wir Klamotten mitnehmen. Irgendwie sowas, die da geblieben sind. Das sind auch einfach so Sachen, die darf man nicht vergessen, kann man so mitnehmen. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich auch aus meiner Sicht jetzt mit diesem Szenario erstmal so durch. Ich hoffe, jetzt habe jetzt nichts vergessen, aber dafür bist du ja da, Ferdi. Nachdem ich hier sehr, sehr viel Monolog gehalten habe, zu sagen so, okay, wie ist denn vielleicht dies oder jenes oder worüber müssen wir noch sprechen?
Ja, also ich bin auf jeden Fall leicht ins Schwitzen gekommen, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, einfach immer dieses, ich glaube, das Allerwichtigste in so einer Situation ist wahrscheinlich, dass man versucht, cool zu bleiben, dass man versucht, irgendwie da rational ranzugehen. Und so wie du es gerade eben beschrieben hast, wenn jetzt so ein Motorradunfall vielleicht innerhalb einer Gruppe passiert, weil halt vor dir einer wegrutscht oder irgendwas passiert, ich glaube, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer vielleicht, wenn da auch dein Kumpel dann unter die Leitplanke gerutscht oder sonst irgendwas. Also da gibt es dann wieder so viele Szenarien, in die man sich reindenken kann, wo es dann einfach deutlich schwieriger ist, da irgendwie einen klaren Kopf zu behalten.
Aber das ist aber auch völlig menschlich und nochmal, ihr seid einfach nur verpflichtet zu helfen. Das ist jetzt aber nicht genau spezifiziert, wie das irgendwie so ist. Und im Mittelpunkt steht aber immer noch ihr, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ein zusätzlicher Patient, dem hilft dann niemand was. Das heißt, achtet da einfach auch auf euch. Bloß was nicht geht, ist einfach vorbeifahren, nichts tun, Handy rausholen, Fotos oder sowas machen. Da muss ich echt sagen, Knall nicht gehört. Also, niemand verlangt von euch, in ein brennendes Haus reinzurennen, aber jedem ist zumutbar, zumindest den Notruf zu wählen und anzurufen und sagen, hier brennt das Haus. Und ich glaube, dann hat man das irgendwie auch alles ganz gut abgedeckt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Relevantes vergessen. Ich habe das Szenario so ein bisschen aufgenommen, um das nochmal so ein bisschen durchzuspielen, was da wie wo passiert. Ich glaube, was ich noch mitbringen möchte aus meiner Erfahrung ist so, wie kam es denn eigentlich immer dazu? Weil wir natürlich wissen, Motorradfahren ist ein wildes Hobby irgendwie. Und das wird oft dann auch so abgetan von wegen, naja, die anderen Autofahrenden, die sehen dich ja nicht und du wirst so leicht übersehen und bla bla bla. Und wir wissen, das ist nur ein Aspekt dahinter, ne? Also oft ist es natürlich einfach auch Selbstüberschätzung. Ich würde sagen, in vielen Fällen muss ich sagen, das ist jetzt meine anekdotische Evidenz, also nur aus meinen eigenen Erfahrungen, muss man schon sagen, so hey, war der Fehler nicht der andere Verkehrsteilnehmer, sondern es war einfach wirklich, ich bin zu schnell irgendwo rein, ich bin zu unsicher, ich wollte es wissen, habe unnötig irgendwie überholt, wollte mich mit anderen messen, tatsächlich einfach so häufig erlebt, ja. Ich versuche irgendwo dran zu bleiben oder jemand ist hinter mir und setzt mich unter Druck und ich gebe Gas. So, so oft erlebt, ja, dass das wirklich einfach der Auslöser war und der ist halt so useless, der ist so dumm. Genauso aber wie einfach, hey, ich bin meine Hausstrecke gefahren, bin da voll geballert, maximal konzentriert und fahre dann vielleicht in die Ortschaft oder einfach nur auf der geraden Bundesstraße und denke nicht mehr mit, dass der Linksabbieger mich vielleicht übersehen könnte. Deswegen am Ende einfach der Appell, habt ihr schon tausendmal gehört, wahrscheinlich ja auch schon in diesem Podcast so, ihr habt das Glück zu 80% erstmal selbst in der eigenen Hand und das ist die rechte Gashand so. 20% sind dann die anderen, das ist das Risiko, das wir alle irgendwie so haben. Aber achtet einfach auf euch, macht regelmäßige Trainings, Erste-Hilfe-Kurse, genauso wie Fahrsicherheitstrainings, das macht so einen massiven Unterschied und dann hoffen wir einfach, dass Fortuna auch noch auf eurer Seite ist und dann nichts passiert. Punkt.
Ja, hast du noch, weil du schon gesagt hast, anekdotisch, hast du noch mehr Anekdoten irgendwie, die du erzählen kannst, die du erzählen möchtest, oder?
Boah, also ich,
ich meine, wenn wir jetzt schon dich jetzt hier so sitzen haben, dann.
Ja, aber also ist bei ich, dem. Wo soll ich anfangen, ohne so effekthascherisch zu werden? Weil mir das umgekehrt auch irgendwie mal unangenehm war oder unsympathisch, wenn Leute erzählt haben, was sie da irgendwie alles so erlebt haben, weil ich dann immer das Gefühl habe, die wollen sich darüber auch ein bisschen so selbst profilieren. Also Stories ohne Ende, leider relativ viel gesehen. Für mich waren Motorradunfälle tatsächlich immer so mit das Schlimmste, weil ich da einfach denselben Bezug zu hatte, weil ich genau in den Gebieten, wo ich ja meine Ausbildung gemacht habe, auch selbst Motorrad gefahren bin. Deswegen jetzt irgendwie so einzelne Sachen, das möchte ich vielleicht spoilern, die Person, die mit dem Hubschrauber weggeflogen wurde, die hatte am Ende nichts, also wirklich, die hatte den kompletten Körper blau, alles geprellt, aber nichts Schwerwiegendes. Trotzdem damals, es hat super gut funktioniert, das war zusammen mit der Rega, die schweizerische Luftrettung, der Einsatz war wirklich sehr, sehr stabil. Ich kann da nicht weiter jetzt irgendwie einzelne Schicksale oder so zu erzählen, vielleicht aber den Anknüpfungspunkt, wieso wurde die mit dem Hubschrauber geflogen? Es gab früher alte Guidelines, die wurden mittlerweile auch nochmal geändert, die sind mittlerweile mehr patientenorientiert, aber so Richtlinien, wann denn ein Patient in den Schockraum kommt. Für alle, die keine Ahnung haben, was das jetzt bedeutet, Schockraum ist in den Notaufnahmen ein großer Raum und wenn der Schockraum ausgelöst wird, dann bedeutet das, also das macht dann zum Beispiel der Rettungsdienst, dass ein Patient vom Rettungswagen direkt in diesen Schockraum eingeliefert wird und dieser Schockraum ist halt ausgestattet mit allen. Es gibt ja schon Röntgengeräte und es kommen vor allem Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte aus allen Disziplinen da hinzu. Das heißt, du hast direkt den Chirurgen, die Anästhesistin, Neurologie, alles da direkt vor Ort, damit hier halt wirklich alle Disziplinen vertreten sind. Und das passiert natürlich dann, wenn du von sehr schweren Verletzungen ausgehst. Und das wurde früher schon sehr, sehr früh quasi ausgelöst. Jetzt erstmal unabhängig vom Patienten oder der Patientin bedeutete das bei Verkehrsunfällen, ich glaube, über 30 km/h wurde standardmäßig schon mal ein Schockraum ausgelöst so. Genauso bei einem Runterfall aus irgendwie höher von 2 Metern. Mit den 30 km/h nagelt mich da nicht fest, vielleicht hat sich das geändert. Mittlerweile ist es eher auch sozusagen an Parametern rund um den Patienten festgeknüpft. Aber warum ist das so? Weil es einfach damals schon genug Anzeichen gab, dass einfach schon geringe Geschwindigkeiten reichen, um drastische Verletzungen zu etablieren. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Luxusgut, das wir oft zu gut vergessen in Deutschland, dass dann trotzdem einfach schon die Nummer sicher abgeliefert wird und dann so ein Schockraum ausgelöst wird, um einfach sicherzustellen, dass keine Verletzungen untergehen. Deswegen Wieder sehr, sehr lange Antwort auf deine Frage. Einzelne Anekdoten, glaube ich, würden hier den Rahmen sprengen und auch nicht zur Sache tun und im Zweifel irgendwie nur abschrecken. Mhm. Ich musste, glaube ich, nicht, muss kurz nachdenken, nee, nicht einmal einen toten Motorradfahrer oder Motorradfahrerin bergen. Mhm. Ich glaube, das hätte mich ganz schön mitgenommen, weil das war nie schön. Was ich nur noch vielleicht als Anekdote mitgeben will, was für mich eigentlich immer das Schlimmste war an solchen Unfällen, war nicht der Unfall oder die betroffene Person, sondern das Schlimmste war eigentlich immer dann, wenn ich in Kontakt kam mit den Angehörigen. Und das war echt fürchterlich. Da kann ich eine Story noch mitbringen. Tatsächlich ist das Kollegen passiert. Die hatten einen jungen Mann, der sich totgefahren hat mit dem Motorrad, also der einfach viel zu schnell war, in den Gegenverkehr gekommen ist, gestorben ist. Die haben noch versucht, glaube ich, an der Unfallstelle zu reanimieren. Sind auf die Wache gefahren, den ganzen Rettungswagen wieder aufgefüllt, weil du ja ganz viel Material verbrauchst. Person ist an der Unfallstelle verstorben. 1,5 Stunden später sind die zu einem Herzinfarkt gefahren. Wer war der Patient? Der Vater des Motorradverunfallten, der die Todesnachricht von der Polizei übermittelt bekommen hat, dann einen Herzinfarkt bekommen hat. Und ich glaube, das macht deutlich, was da noch hinten dran ist. Wenn ihr also denkt, hey, ist doch mein Leben, ich gebe Gas wie ein Vollidiot auf der Straße, okay, aber denkt immer mit, es gibt Leute in eurem Umfeld, die das auch betreffen und die darunter auch zu leiden haben. Und das fand ich immer richtig, richtig heftig. Also mit solchen Leuten in Kontakt zu haben, wenn du aus der Notaufnahme rausliefst und irgendwie die Angehörigen sind dir hinterhergefahren oder kamen dann ins Krankenhaus, waren völlig aufgelöst, wussten nicht, was da passiert ist, hatten keinen Zugang und so. Und dann kommt da der Jan rausspaziert in seiner Uniform. Das Auto sieht vielleicht noch aus wie Sau. War nie so schön.
Okay.
Voll der Downer zum Ende. Wir versuchen es noch ein bisschen umzudrehen. passt auf, dass es einfach nicht so ist. Macht einen Erste-Hilfe-Kurs, macht Fahrsicherheitstrainings. Und selbst wenn ihr keinen Erste-Hilfe-Kurs macht, ihr habt, glaube ich, so ein paar Kniffe hoffentlich mitgenommen, wie ihr helfen könnt. Profunder Notruf, Verkehr regeln, einfach da sein für die Leute. Dann macht ihr schon richtig viel, richtig gut.
Ja. Ich glaube, das ist auch für mich das, was ich immer mitnehme, dass oft Kleinigkeiten schon einen riesen Unterschied machen können. Und ja, mir geht es jetzt nach der Folge ein bisschen wie nach jedem Erste-Hilfe-Kurs. Also ich fühle mich gleichzeitig wieder ein bisschen ermuntert, ja, weil man es im Kopf wieder ein bisschen durchgegangen ist. Ah ja, und das könnte ich achten, auf das könnte ich achten. Und gleichzeitig merke ich schon auch immer, dass mir das schon auch echt immer ein bisschen nahe geht, auch selbst in so Theorie-Szenarien oder selbst in so praktischen Übungen. Das macht schon was mit einem. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte, aber Erste-Hilfe-Kurs machen hilft auf jeden Fall, da ein bisschen Ängste und Hemmungen abzubauen und ja, auf dass man es nie brauchen wird. Ja.
Ist so. Gutes Schlusswort, Ferdi, oder?
Ja, Jan, also vielleicht treffen wir uns das nächste Mal für ein schöneres Thema, aber ich finde es trotzdem toll, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir mal dass halt auch so ernstere Themen bei uns Platz haben im Podcast und
lass uns die ersten ernsten Themen besprechen, damit sie nicht Realität werden. Das wäre doch der Appell am Ende.
So. Genau. Okay. Alles klar. Dann habe ich auch gar nicht viel mehr hinzuzufügen, außer dass ich nochmal auf euren tollen Gasgeflüster-Podcast verweise und mein Co-Host, der Johannes, der war ja auch schon zu Gast bei euch. Habe ich letztens auch mal wieder gehört. Die Folge ist auch schon 2 Jahre alt,
glaube ich. Ewigkeiten her, ja.
Gefühlt Ewigkeiten.
Ja.
Ja. Und ohne mich jetzt selbst einladen zu wollen, wir finden bestimmt mal wieder ein spannendes
Thema. Ich wollte gerade sagen, also die Einladung wäre so oder so gekommen, Ferdi, vielleicht müssen wir das einfach mal umgekehrt machen. Komm mal an den Gasgeflüster-Stammtisch oder zu einem unserer Events oder wir sehen uns dann hoffentlich auch bald wieder bei irgendwas, was wir dann zusammen machen. Wäre cool, ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Machst du eigentlich noch eine Folge zu deiner ersten Präsentation?
Ja. Die könnt ihr hören am kommenden Sonntag. Ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt ausgestrahlt wird. Am Sonntag, das ist jetzt der nächste, 26. Juli. Da hört ihr meinen Eindruck zur Norton Atlas. Da möchte ich eine Sache am Ende noch sagen. Das ist mir nämlich in Erinnerung geblieben mit dem Ferdi. Die Anekdote sei am Ende noch erlaubt, um wirklich auf die guten Themen zu sprechen kommen. Das fand ich sehr, sehr sympathisch. Du bist ja zum Berufswegen doch schon einige Male irgendwie unterwegs, so, ne? Und was man ja draußen oft so erlebt, sind die ganzen nächsten Valentino Rossis und wie sie alle heißen, die immer für sich beanspruchen, was der Phase ist. Und wir haben über den Reifen gesprochen, der ja auf der Norton aus Indien kommt, von der TVS Motor Company. Und ich dann so meine, da bin ich mal gespannt. Aber ich habe auch...
Obwohl er Eurogrip heißt.
Genau, auch geil, die Namensfindung. Und da habe ich gemeint, ja gut, umgekehrt so, ich, keine Ahnung, bin letztes Jahr zwei chinesische Motorräder gefahren, da war auch ein chinesischer Reifen drauf und muss auch sagen, so viel Reifen werden in China auch von den europäischen Herstellern oder den westlichen Herstellern gebaut. Da meinte ich irgendwie auch so, es gibt ja eigentlich kaum noch schlechte Reifen. Und was ich da geliebt habe, war die Aussage, oh, ich kaufe den Reifen mittlerweile auch eigentlich eher nach Aussehen, ob er zu meinem Motorrad passt. Fand ich so gut, so ehrlich und hat einfach so viel auf den Punkt gebracht, weil du damit ja auch deutlich gemacht hast, so sind wir, weil darüber haben wir uns unterhalten, wir zwei Nasenbohrer eigentlich so in der Position zu sagen, wir können hier Reifen wirklich an ihrem Limit testen und ausprobieren. In Island war das bei 10 Grad und Regen gar nicht so möglich, ja.
Nee.
Der Reifen hat voll sein Ding erfüllt so und da bin ich bei dir. Ich glaube, jeder andere Reifen hätte genauso viel Spaß gemacht. Vielleicht hätte es welche gegeben, die noch ein bisschen geiler aussehen, dann hätten wir uns die draufgezogen. Aber das war auf jeden Fall ehrlich. Ferdi, mir hat es ultra Spaß gemacht. Cool, dass ich hier
über
eine Stunde einfach 90% Redeanteil haben durfte. Das ist bei uns im Podcast meistens nicht so.
Ja, siehst du mal.
Deswegen sei es mir verziehen, der Laberflash.
Ja. Und mit einem schönen Anekdötchen am Ende noch haben wir das das doch ernste Thema, glaube ich, noch gut
gekriegt. Ja, das Stimmungstief so. Umgewünscht.
Okay, also bevor wir jetzt noch weiter verlabern, nochmal danke für diese tolle Folge und ich freue mich auf die nächste.
Sagen wir mal so. Ich mich auch. Euch da draußen alles Gute.
Ja.
Ciao.
Ja, danke fürs Zuhören. Ciao.